Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 6. Erwachsenenbildung im Umbruch, Zukunft gestalten zwischen Wandel und Stabilität. Vieles ist aktuell im Wandel, gesellschaftlich, technologisch, strukturell. Strategische Planung ist nur noch auf Sicht möglich, die großen Entwicklungslinien erscheinen viel zu unscharf, unvorhersehbare Ereignisse und durchrüttelnde Krisen häufen sich. Dies betrifft natürlich auch die Erwachsenenbildung, und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Doch was macht diese Entwicklung mit den Einrichtungen, die Bildungsangebote planen? Mit den Menschen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten? Mit der Interessensvertretung, die versucht, an der Gestaltung der Rahmenbedingungen mitzuwirken? In dieser 6. Podcast-Staffel von Epale Insights erkunden wir, wie es aktuell um die Erwachsenenbildung steht, wohin die Reise gehen kann und wohin sie idealerweise gehen sollte. Folge 3: Kompetenzen und Lernformen. Die Frage, wie die Inhalte von Erwachsenenbildungsformaten entwickelt und didaktisch gestaltet werden, wird nicht allein aufgrund der Bedürfnisse der Lernenden beantwortet. Vielmehr spielen zahlreiche Faktoren mit herein, zum Beispiel aktuelle technische Entwicklungen, Stichwort Digitalisierung und KI, gesellschaftliche Entwicklungen, Stichwort Rechtspopulismus oder auch weltweite Herausforderungen, Stichwort Klimawandel und Migration. Genau so, und das haben wir in Folge 2 dieser Podcast-Staffel bereits beleuchtet, haben auch Fördermittelgeber eine wichtige Funktion in diesem Gefüge. Denn wenn diese ein Thema besonders fokussieren, dann ziehen die Akteure nach. Und natürlich spielen auch wissenschaftliche Studien eine große Rolle, Themenfelder und konkrete Bedarfe zu eruieren. Als Mitglied des Europäischen Parlaments ist Nela Riehl mittendrin im länderübergreifenden Austausch zu Bildungsthemen. Denn die EU diskutiert Themen, priorisiert diese und ermöglicht zum Beispiel über das Programm Erasmus Plus auch, hier konkrete Projekte umzusetzen und die europäische Zusammenarbeit zu fördern. Und Schwerpunktsetzungen, wie sie zum Beispiel durch die Union of Skills vorgenommen werden, verstärken dies noch.
Das ist natürlich der Union of Skills zuzuschreiben, ist gerade der Austausch von europäischen Mitgliedstaaten. Das finde ich ist wirklich was, wo wir dann alle lernen können und diese europäische Idee einfach noch weiter vorantreiben.
Besonders im Fokus stehen hier Themen, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder stabilisieren und steigern sollen, zum Beispiel im Kontext von Digitalisierung und der sogenannten Green Transition. Und auch das Thema Grundbildung wird betont, ganz konkret durch einen Action Plan for Basic Skills, da immer noch viele Menschen Schwierigkeiten mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Nela Riehl geht die Union of Skills jedoch nicht weit genug. Sie wünscht sich ein
noch etwas breiteres Verständnis von Bildung als ausschließlich Wettbewerbsfähigkeit. Ich finde, das ist ein guter erster Schritt, das auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es erkannt wurde und dass Bildung oder Erwachsenenbildung ja jetzt dazukommt, was es immer schon gefehlt hat. Aber es ist absolut noch nicht ausreichend und nicht holistisch genug gedacht. Gleichzeitig, das möchte ich schon sagen, es gibt in der Union of Skills auch ein Kapitel dazu, dass politische Bildung doch auch mehr aufgewertet werden soll. Das ist da schon drin, das ist einfach unheimlich wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Und das begrüße ich sehr, aber wenn es auf andere Bereiche kommt und auch Kultur, Persönlichkeitsentwicklung, da ist es noch nicht ausreichend, aber das ist vielleicht auch nicht das richtige Instrument dafür.
Sie macht es an einem Beispiel fest, bei dem es nicht nur um konkrete Fähigkeiten geht, sondern vielmehr um eine gesamtgesellschaftliche lernfreundliche Haltung.
Ich habe mit Thomas Ilves zum Beispiel gesprochen, das ist der ehemalige estnische Ministerpräsident. Ich hatte mit ihm darüber gesprochen, hey, wie habt ihr das eigentlich geschafft, vor so 20 Jahren Estland so digital fit zu machen? Und da sagte er, wir sind mit einem anderen Blick darauf gegangen. Wir hatten eine Neugierde, wir hatten Menschen Lust darauf gemacht, noch später im Leben zu lernen. Und das würde ich sagen, diese Lust auf Lernen, die ist uns vielleicht nicht ganz inhärent und das würde ich gerne geändert sehen.
Diese lernfreundliche Haltung in der Gesellschaft zu gestalten, das ist ein dickes Brett. Das bestätigt auch Bert Butz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung, der den Fokus auf bildungsferne Menschen richtet.
Die Hemmschwellen für die Personen, die sich nicht an Weiterbildung beteiligen, ist einerseits eine gewisse Form der Bequemlichkeit. Man lernt nicht gern Neues, wenn man das keinen Bedarf für sieht. Das heißt, ein gewisser Druck, dass man was lernen muss, könnte hilfreich sein. Aber es gibt in der Tat, wie gesagt, natürlich auch die intrinsische Motivation, überhaupt was Neues lernen zu wollen. Das heißt, ich muss den Leuten Gelegenheit geben, was zu lernen, und ich muss ihnen auch eine Nutzenperspektive deutlich machen. Und dann muss ich mit den Ängsten, die aus vorherigen negativen Erfahrungen entstanden sind, auch noch zurechtkommen. Und irgendwo ist dann der Punkt, wo ich auch akzeptieren muss, wenn einer nicht will, dann will er nicht. Dazu sind wir in einer demokratischen Gesellschaft, wo jeder selbst verantwortlich ist für seine Entscheidung. Ja, aber es gibt irgendwie diese armen Punkte, wo es Hinderungsgründe gibt, die eigentlich gar nicht in der Person liegen. Und das Umfeld spielt eine zentrale Rolle. Also für jemanden, der in einem nicht sehr lernbegeisterten Umfeld groß geworden ist, lernen will, der rutscht ja sehr schnell in die Rolle des Strebers und Außenseiters. Und das ist auch ein Problem, was man vor allem von seinen Kindern teilweise kennt, in den Schulen, das enorm runterziehen kann und die Motivationsleistung, die eine solche Person aufbringen muss, enorm vergrößert. Das heißt, da brauchen wir einfach andere Ansprechorte und Räume, wo diese lernen können.
Lernen ist anstrengend und passiert nicht einfach so. Bernd Keplinger, Professor für Weiterbildung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, betont, dass es die Bereitschaft und die Aktivität der Lernenden braucht.
Da ist halt dann auch immer wieder dann teilweise auch immer mehr so zu einem wirklichen Konsumgut, obwohl alle Sachen auch sagen, Bildung, Lernen ist kein Konsumgut. Es ist immer sowas wie ein sogenannter Prosument. Das Ganze kann nur entstehen, wenn derjenige, der lernt, auch mitarbeitet. Man kann bislang noch nicht, kommt vielleicht dann auch noch irgendwann mit Chips und Sonstiges, das einfach ins Gehirn einpflanzen, sondern wir müssen selbst was dafür tun, dass das in unserem Gehirn und in unserem ganzen Körper auch ankommt.
Ist keinerlei Eigeninitiative da, so sind alle Lernangebote zum Scheitern verurteilt. Und gerade die Diskussion um die Einbindung von KI in Lernprozesse sieht er durchaus kritisch.
Ich habe das jetzt schon häufiger gehört, so diese Vorstellung, auch mit der Erwachsenenbildung Zukunft. Wir brauchen keine Wissensvermittlung mehr machen, das macht die KI. Bei uns geht es nur so um die Begegnung, den Austausch. Finde ich das komplett illusorisch. Und zudem auch nochmal, das ist ja auch so eine Verzerrung, wie so das Dogma des individualisierten Lernens, was ja häufig auch so besteht. Und da vielleicht auch mit Learning Analytics und Sonstiges das auch unterstützen kann. Das mag ja auch sein. Aber Lernen ist ja auch nicht nur der Erwerb vom fachlich-inhaltlichen Wissen, sondern es geht ja auch um soziales Wissen. Wie agiere ich mit anderen? Wie organisieren wir uns? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie erwerben wir sowas wie ein geteiltes Wissen auch? Wie verständigen wir uns über etwas? Also diese Dimension, die geraten so auch im Hintergrund, das finde ich so erschreckend. Also was da eigentlich auch für ein reduziertes Verständnis von Lernen und Wissen teilweise momentan besteht.
Denn auch wenn es neue technische Möglichkeiten gibt, so entlässt das die Erwachsenenbildung und ihre Akteure, die die Rahmenbedingungen gestalten, nicht aus ihrer Verantwortung, menschliche Faktoren beim Lernen ebenfalls zu berücksichtigen. Bernd Keplinger vergleicht Lernen so mit Cardiotraining.
Ich erlebe da auch so in vielen Teilen so diese Philosophie, Lernen und Bildung soll eigentlich maximal quasi angepasst werden. An die Lebensverhältnisse, an die Zeitstrukturen, an die Arbeitsverhältnisse, an die Politiken. Und es hat eigentlich gar keinen Eigenwert. Als ob man irgendwie nicht auch definieren könnte, gewisse Lernprozesse brauchst du auch die in die Zeiten auch und Ähnliches. Gut, Sportbereich, Trainingbereich ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es einfach gewisse Sachen, was er sich... Wenn man sein Herz trainieren soll, dann muss man halt gewisse Ausdauerläufe machen. Und die dauern dann halt mal 30, 60 Minuten. Und die kann man nicht in einer Minute machen. Da wäre es absurd zu sagen, irgendwie, man könnte so diese Herztraining dann in so kurzen Spannen machen. Von der Bildung, vom Lernen, da ist irgendwie so die Vorstellung, das geht ja dann doch irgendwie alles. Man kann das doch alles irgendwie kleinteiliger machen. Und das finde ich dann auch ganz schwierig. Also wir gucken immer nur so auf Teilnahmequote, die ist deutlich angestiegen. Bei der Weiterbildungszeit haben wir aber ja das Gegenteil. Sprich, die werden eigentlich immer kürzer. Und der Druck, ich kenne auch zugespitzt auf Lehrende auch den Druck, was ich früher in 2 Tagen in irgendeiner Fortbildung machen soll, sollte ich jetzt heute in einem halben Tag machen. Also so eine Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite werden die Lernprozesse anspruchsvoller. Man soll es aber in immer kürzerer Zeit das dann alles dann vermitteln und dann auch mit höherer Qualität als sogar vielleicht zuvor.
Zeit bleibt also eine wesentliche Ressource beim Lernen. Auch wenn digitale Entwicklungen anderes suggerieren, auch wenn die Finanzen knapp bemessen sind, so können bestimmte Prozesse schlicht und ergreifend nicht einfach auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt werden. Gleichzeitig erleichtert eine gewisse Digitalisierung die Arbeit in den Erwachsenenbildungseinrichtungen, wie Beatrice Bujara-Schachzabel als pädagogische Geschäftsführerin der ländlichen Erwachsenenbildung in Thüringen beschreibt. Denn im Gegensatz zur Bevölkerungsdichte in Deutschland, wo etwa 235 Menschen pro Quadratkilometer beheimatet sind, sind es in Thüringen nur 130 Menschen. Konkret bedeutet das also wenig Menschen auf viel Fläche und lange Fahrtwege. Da braucht es gute Ideen, um so manches Bildungsangebot umzusetzen.
Was jetzt den Bereich der Digitalisierung angeht, da muss ich sagen, da haben wir einfach einen guten Weg gefunden. Also da ist es tatsächlich so, da wo sich das anbietet, da setzen wir das um, wie zum Beispiel im Bereich der Kindertagespflege. Da wir das ja thüringenweit machen und jetzt eben nicht mehr sagen können, wir haben jetzt einen Kurs in Weimar oder einen in Jena oder einen in Nordthüringen, sondern jetzt mittlerweile die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Bereichen kommen, bieten wir da mittlerweile die Qualifikation auch hybrid an und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Doch auch sie betont, dass es nicht allein um konkrete kleinteilige Skills geht. Im Gegenteil.
Ganz wichtig auch ist dieser Bereich der sogenannten transversalen Fähigkeiten. Transversale Fähigkeiten sind ja im Grunde genommen die Fähigkeiten, die man eigentlich braucht im Arbeitsleben, aber auch im täglichen Leben, die im Grunde genommen nicht die fachlichen Fähigkeiten sind, sondern das sind Sachen wie Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Problemlösekompetenz, alles was mit Flexibilität zu tun hat, was mit Innovation zu tun hat, aber auch interkulturelle Kompetenz.
Eine ähnliche Haltung vertritt auch Dr. Bettina Waffner. Als Referentin im Grundsatzreferat des Deutschen Volkshochschulverbands fasst sie das Lernverständnis der Volkshochschulen folgendermaßen zusammen.
Die Bedeutung dessen, was in den einzelnen Kursen in der allgemeinen Weiterbildung läuft, geht weit darüber hinaus. Letztlich ist es eine Persönlichkeitsentwicklung, die Menschen in der Volkshochschule machen. Ich will mal noch ein Beispiel nennen. Ganz häufig wird jetzt von der beruflichen Bildung gesprochen, wie wichtig berufliche Bildung ist. Das ist es ganz sicherlich, aber es kommt auch ein bisschen auf die Definition von beruflicher Bildung an. Wir verstehen das eben nicht nur als Kompetenzentwicklung in einem oder Qualifikationsentwicklung in einem Bereich, sondern es geht darum, dass die Persönlichkeit sich entwickelt und dann im beruflichen Kontext Kompetenzen eingesetzt werden, die man möglicherweise in ganz fernliegenden Kursen auch erlebt hat. Aus meiner Perspektive gibt es an Volkshochschulen überhaupt keine Freizeitkurse, sondern es gibt immer Bildungsangebote. Und diese Bildungsangebote haben ein Bildungsziel. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil jedes Angebot, was dort gemacht wird, führt genau dazu, zur Entwicklung weiterer Kompetenzen. Und wir erleben ja jetzt, wenn wir diesen Aspekt nicht in den Fokus stellen, wie lebt man mit Vielfalt? Wie übt man immer wieder auch demokratische Prozesse ein? Also wie diskutiert man miteinander? Wie hält man es aus, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind? Zum Beispiel, wir erleben ja jetzt, was das bedeutet, wenn uns das abhanden kommt in dieser ganzen Unsicherheit. Vielleicht auch nochmal auf Krisen bezogen. Wir sprechen so viel von Krisen, die um uns herum sind. Was wir brauchen, ist, glaube ich, wirklich eine Fähigkeit, Widersprüche aushalten zu können. Man benennt es ja mit dem Wort Ambiguitätstoleranz. Also ich möchte gerne in einem Kurs etwas miteinander machen und halte aus, dass es Unsicherheiten gibt, dass es verschiedene Meinungen gibt, dass ich aber trotzdem an einem bestimmten Punkt zusammenkomme.
Der Umgang mit Widersprüchen, das Aushalten von Unterschiedlichkeit, auch das sind Kompetenzen, die in Lernprozessen entwickelt werden können. Doch nicht in allen Lernprozessen gelingt dies, so beschreibt es Bernd Kepplinger.
Gerade was wir jetzt so, ob das jetzt Corona oder andere Zeiten, Verschwörungserzählung ist als Stichwort, es gibt auch ganz viele Lernprozesse, die negativ laufen. Also wo sich etwas angeeignet wird, was problematisch ist, wo man vielleicht aber auch in seiner Community, also die Leute, die sich zusammenfinden, dann viel Zuspruch finden, die sich dann noch bestärken, was sie vermeintlich gelernt hätten oder auch tatsächlich gelernt haben, aber halt auch so ein negatives Lernen praktizieren. Insofern ist es sehr ambivalent. Wir müssten eigentlich meines Erachtens viel mehr auch darüber sprechen, wirklich, was lernen wir? Was sind die Inhalte? Um was geht's wirklich? Also ein ganz wichtiger Punkt wäre für mich wirklich, also da wieder fast wieder so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, also auch sowas wie Bildung, also wirklich auch so ein breites Lernverständnis, also auch von Zusammenhängen, wo ich auch sagen würde, also vielleicht so Stichwort Verwertbarkeit, dass das eigentlich umso wichtiger in Zukunft wird. Weil wenn wir jetzt in diesen sehr vernetzten Systemen, die ja vielleicht auch, wenn sie smart sind, sehr gut funktionieren und Sachen abgenommen werden, ist umso mehr eigentlich die Herausforderung, wenn diese Systeme mal nicht funktionieren, dann trotzdem auch so eine Prozesskompetenz zu haben.
Das ähnelt dem, was Nela Riel als holistisches Lernverständnis beschreibt. Und Bert Butz ergänzt um eine weitere wesentliche Facette, nämlich die Teilnehmenden dort abzuholen, wo sie stehen.
Das heißt, wenn ich Anlässe schaffe, wo diese Person, die nicht sehr lernmotiviert ist bisher, weiß, da bringt es für sie eigene Lebensverhältnisse, ihr eigenes Alltagsleben Vorteile, dann sieht unter Umständen diese Beteiligungsbereitschaft schon völlig anders aus. Und dann redet sie auch gar nicht von Weiterbildung als abstrakten Begriff, sondern sie redet, ich tue was für mich, ich möchte das einfach können. Und die meisten können etwas. Auch es gab auch anderen Hinweise, häufig damals in der Diskussion, auch Berufsorientierung, Jugendliche, die überhaupt nichts auf die Reihe bringen und an jeder Schule minderwertige Leistungen bringen. Aber einen Führerschein schaffen sie alle. Weil da auch ein Lernen hintersteckt, aber muss offenkundig was passiert sein.
Im pädagogischen Diskurs ist das eigentlich eine Binsenweisheit. Doch wenn man sich die Anforderungen, Wünsche und Verheißungen vergegenwärtigt, die mit der Erwachsenen- und Weiterbildung in Verbindung gebracht werden, kann man es nicht oft genug wiederholen. Das bestätigt auch Beatrice Bojara-Schachzabel.
Das ist ja dann auch wieder so eine methodische Herangehensweise, das zu respektieren, das zu berücksichtigen, das zu wertschätzen, dass wenn Erwachsene in ein Bildungsangebot kommen, dass da schon ganz viel da ist und dass man dann manchmal nur noch das Wissen miteinander verknüpfen muss und reflektieren muss und noch ein bisschen aufbaut. Und dann gehen die da raus und haben wieder was ganz anderes aufgebaut. Und das so diese Denke, die fehlt halt noch, ne? Die Perspektive ist halt ganz oft noch nicht da. Dass eben viel immer noch so dieses Verständnis ist, ich gehe in einen Unterricht. Und dann wird es eben schwierig mit den Teilnehmenden, dass ich dann die dann auch einfach irgendwo auf der Strecke verliere, weil sie sagen, nee, so habe ich mir das aber hier nicht vorgestellt. Ich bin ja nicht mehr in der Schule. Oder eben auch zu berücksichtigen, dass die Lernfähigkeit von Erwachsenen eine ganz andere ist. Ich habe das immer wieder festgestellt in unterschiedlichen Workshop- und Coaching-Angeboten, wo ich mit einem Methodenkoffer losgerannt bin und mir für 2 Stunden tierisch was vorgenommen habe und dann festgestellt habe, ich sitze hier mit einer Gruppe von Frauen über 50, die vor 10 Jahren aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, aus verschiedenen familiären Gründen, da muss ich ganz langsam anfangen. Da schaffe ich eine Methode eigentlich nur zur Hälfte, weil die müssen erst wieder das Lernen lernen und die müssen erst wieder das Denken lernen und auch das, was sie denken, zu formulieren.
Bei allem Neuen, was sich in Bezug auf Lerninhalte, Kompetenzen und Formate so tut in öffentlichen Diskussionen, Förderbedingungen und politischen Forderungen, gibt es also Parameter, die über die Zeit stabil sind, um Lernen zu ermöglichen. Und eine Ausrichtung auf reine Wettbewerbsfähigkeit greift zu kurz. Da stellt sich die Frage, warum Erwachsenen- und Weiterbildung im öffentlichen Diskurs so oft ein Legitimationsproblem hat. In der nächsten Folge dieser Podcast-Staffel rücken deshalb die gesellschaftliche Rolle und die Sichtbarkeit dieses heterogenen Bildungsbereichs in den Fokus. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.